schlimme Einsätze. Weil, eben, es ist mega schwierig, jemand, der kein Blut kann, sehen kann. Für die Person ist es mega schlimm, wenn irgendetwas blutet. Aber dann muss ja nicht einmal noch etwas gebrochen sein. Es kann wirklich dann nur ein Schnitt sein. Und darum ist die Frage immer sehr speziell. Und die meisten denken auch, dass wir nur Schlimmes sehen, 12 Stunden lang, wenn wir unterwegs sind. Und für mich ist schlimm die emotionalen Sachen.
Unser heutiger Gast hat 2 Berufe. Sie ist Rettungssanitäterin und Expertin Anästhesiepflege. Und sie hat auch noch 3 Arbeitgeber an 3 verschiedenen Orten. Herzlich willkommen bei «Geschichten aus allen Schichten», Jessica Lang. Hallo Jessica.
Hallo miteinander.
Hoi.
Jetzt musst du uns mal aufklären, wie geht das genau? Wo schaffst du genau und was machst du wo?
Ich arbeite in Aarau, am Kantonsspital Aarau, in Tessin. Das ist ein kleines Spital, Regionalspital Locarno und im Oberengadin, im Rettungsdienst Klinik Samaden.
Was machst du in Tessin? Was machst du im Kantonsspital Aarau?
In Aarau, das ist mein Mutterhaus. Dort habe ich eigentlich all meine Ausbildungen gemacht. Da bin ich seit 13 Jahren und bin immer noch sehr gerne dort, darum schaffe ich es nicht ganz, von dort wegzukommen. Bin dort angestellt als Anästhesie-Expertin im Operationsbereich und aber auch im Rettungsdienst, wo ich als Rettungssanitäterin ausrücke bei der Ambulanz.
2 Berufe, 3 Arbeitgeber an 3 verschiedenen Orten, das tönt nach einer riesengroßen organisatorischen Herausforderung. Wie machst du das?
Das ist so. Ich bin aber vom Typ her jemand, der sehr gerne plant. Ich liebe Organisation, ich liebe Struktur. Und mir fällt das sehr einfach, dass ich kann im Voraus in die Agenda schauen, wann bin ich wo, was kann ich mit was kombinieren. Und für mich ist das wirklich etwas, was ich gerne mache. Jemand, der nicht gerne plant, für den ist mein Leben sicher ein bisschen Horrorvorstellung. Aber ich mache es wirklich mega gerne. Und es ist auch lässig, wenn man so viele Sachen erleben kann, weil man so viele Arbeitsorte hat. Und überall auch das Umfeld.
Also das heisst, Planung ist A und O, aber du hast ja auch ein Privatleben, einen Partner. Also habt ihr da noch Zeit, um euch zu sehen? Er ist ja auch sehr, sehr beschäftigt, nehme ich an. Wie geht das? Wie kann man das Privatleben hier organisieren?
Absolut, gerechtfertigt. Es ist so, ich bin schon gewöhnt gewesen, um im Voraus zu planen. Und er nicht, oder? Er kommt von der Privatwirtschaft, vom Büro, von den Medien. Und für ihn war es ein bisschen Umstellung gewesen, dass man jetzt nicht sagen kann, komm, nächste Wochenende machen wir das. Oder in 2 Wochen machen wir das. Und jetzt ist es so, dass er mir seine Daten schon relativ früh sagt, wenn er fix ist. Sagt das Feuerwehr, sagt das Meetings, was auch immer, wo vielleicht gerade an einem Wochenende ist. Und dann kann ich dort an diesem Wochenende arbeiten, weil ich muss ja pro Monat und mich selbst ein Wochenende abdecken. Und so können wir das wirklich so planen, dass ich nicht dann frei habe, wenn er eh weg ist am Samstag. Und das braucht einfach Organisation. Und das war für ihn wahrscheinlich die grösste Umstellung gewesen, um das ein bisschen voraus zu planen. Aber das funktioniert wirklich sehr, sehr gut im Moment.
Wie lange sind wir schon zusammen?
Jetzt 2,5 Jahre.
Du hast ja gesagt, du kommst aus dem Aargau. Wie bist du denn in Tessin gelandet?
Im Aargau, also eben, ich bin ich aufgewachsen. Ich habe medizinische Praxisassistentin gelernt mit 16. Ich habe Pflege HF gemacht am Kantonsspital Aarau. Ich habe dann Rettungssanitäterin gemacht und Anästhesiepflege. Und dann, als ich all die Ausbildungen fertig hatte, hatte ich dort schon den Wechsel gehabt. Einen Monat Anästhesie und einen Monat Rettung. Und das hat mir schon mega gefallen. Nicht an einem Ort 100%. Und nachher, als ich das ein Zeitchen gemacht habe, hatte ich irgendwann das Gefühl, ich brauche noch mal eine andere Herausforderung. Und halt nicht einfach in ein anderes grosses Spital, sei das Bern, Zürich, Basel, was auch immer. Einfach ein bisschen mehr noch Herausforderung, weil Aarau ist, also, wir haben viele Sachen, die wir abdecken, von den Fachgebieten her, aber einfach etwas, was mich noch ein bisschen mehr kützt, was ich noch ein bisschen mehr machen kann. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das Sinn. Weil Italienisch habe ich nicht gut können. Also wirklich ein bisschen Buongiorno und Buonanotte. Und ja, vielleicht im Restaurant etwas bestellen, aber ich habe nicht fließend Italienisch geredet. Und habe dann wie die Herausforderung gewählt, dass ich dort unten arbeite. Aber habe dort extra ein kleines Spital ausgewählt, weil ich gewusst habe, okay, vom Fachlichen bin ich safe, dort weiss ich habe in einem grossen Haus gelernt. Und dann das Italienische war wirklich so ein bisschen Learning by Doing gewesen. Und im Tessin habe ich den Luxus, dass ich Krankenkasse, Coop, Migros, halt, Winzli, Schweizer ist noch alles gleich. Von dem her muss man nicht mega viel wechseln. Und gleich hat man das italienische Feeling vom Arbeiten, von der Umgebung, von der Mentalität, von allem.
Das ist komplett anders.
Ja, absolut. Wirklich.
Und geht's denn im Alltag, im Berufsalltag, wegen Italienisch? Ich meine, du bist nicht einfach im Büro, wo man ein bisschen, ich meine, es geht dort. Und Patienten und so, oder?
Ja. Das, also, viele können natürlich Deutsch dort unten. Sie haben mich auch extra angestellt, weil sie jemanden gesucht haben, der Deutsch kann. Weil es hat ganz viele Pensionierte von der Deutschschweiz, die im Tessin leben und vielleicht schon ein bisschen Italienisch können. Aber wenn du dann so in der Horizontalen liegst und Masken bekommst, oder? Weil du jetzt eine Narkose hast, bist du vielleicht dann gleich froh, wenn du in der Muttersprache reden kannst. Und darum haben sie eben jemanden gesucht, der Deutsch kann. Und dann am Anfang, die, die kein Deutsch haben können, die, wenn man mit den Händen, mit dem Körper, mit Gestik, Mimik, mit den Augen irgendwie, diesen Patienten kann das Gefühl geben, ich bin für dich da und ich schaue für dich, dann ist das, hat das gar nicht so viel geändert gehabt. Und ich weiss noch eine Situation, die ich am Anfang wirklich noch nicht gut geredet hatte. Die Frau hat mega Angst vor der Narkose. Da habe ich noch meine Hand ihr an die Schulter da oder ihr noch die Hand gegeben und sie hat mich gehabt, angeschaut und brüllt, aber sie hat mich so fest gehabt und ich habe gemerkt, sie weiss, dass ich da bin, auch wenn ich jetzt nicht perfekt Italienisch kann. Jetzt inzwischen geht es wirklich sehr gut, aber es war auch interessant, was man mit Körper, Mimik, Gestik.
Also mit einem Gefühl vermitteln auch, ja. Oder? Jetzt hast du noch einen anderen Arbeitsplatz, nicht nur Tessin und Aargau, sondern auch Oberengadin. Was hat es mit dem auf sich?
Das Oberengadin, da ist eine Anfrage gekommen, ob ich die aushelfen kann, weil es mal eine Zeit hatte, wo es ein bisschen Mangel, also auch zu wenig Personal hatte. Und das war in der Zeit, als ich gewechselt habe ins Tessin runter. Und Berge und das Engadin ist wirklich, das Engadin ist für mich, das ist wie so in die Heimat. Ich liebe das Engadin. Und ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen. Ich wusste, ich habe Locarno zugesagt. Ich habe dann aber gefragt, ob sie auch im Stundenlohn Freelancer etwas wollen würden. Und die haben dann mich angenommen. Und jetzt bin ich dort darum auch schon 2,5 Jahre. Und ich gehe mega gerne immer rauf. Einfach dann, wenn es geht, für die Events auch viel.
Wo ist das genau?
Samaden ist der Stützpunkt, das ist Rettung Oberengadin. Samaden ist der Stützpunkt und wir haben den zweiten in St. Moritz. Und dann ist immer eine Ambulanz dort und die andere da. Seit dem Sommer bin ich neu auch noch in der Anästhesie, in der Klinik Gut in St. Moritz. Und das ist mega lässig, weil ich dann so die Rettung und die Anästhesie dort oben auch noch kombinieren kann.
Medizinische Praxisassistentin gelernt. Warum? Wie bist du damals drauf gekommen?
Also in der Schule ist schon recht klar, dass es mich eher Richtung Gesundheitswesen zieht, weil auch wenn irgendjemand etwas gehabt hat, können wir schauen, helfen, mich hat das immer fasziniert. Und dann war so ein bisschen die Frage für mich, mache ich FAG, Fachangestellte Gesundheit oder medizinische Praxisassistentin, weil ich wusste, mein Weg wird weiter sein über die HF, Pflege, zum noch in die Rettung, anders sein, was auch immer gehen. Und ich habe mich dann bewusst für MPA entschieden, weil es sehr ein vielseitiger Beruf ist. Gerade mit 16, wenn man nicht reinkommt, man lernt das Labor kennen, man lernt Röntgen kennen, man lernt Telefongespräche, ein bisschen zudienen, den Ärzten. Man hat wirklich ganz viele Facetten. Und dazumal ist das, das war noch vor 2012, ist dann die HF für mich, habe ich sie müssen 3 Jahre machen und wenn ich FAG gemacht hätte, hätte ich 2,5 Jahre müssen. Also hätte ich nur ein halbes Jahr gewonnen. Heutzutage ist ja so, wenn man FAG hat, dass man den Sprungbrett hat, dass es nur noch 2 Jahre geht. Und dazu habe ich gedacht, okay, ein halbes Jahr mehr oder weniger. Ich mache, glaube ich, MPA, weil dann habe ich noch ein bisschen Büro, ein bisschen administratives Labor und ja, da habe ich mich bewusst für das entschieden und auch gerade gewusst gehabt, dass ich noch weitermachen Pflege 3 Jahre.
Und warum Anästhesie?
Das habe ich auch schon immer gewusst. Ich glaube, mich hat mal jemand gehütet von dem erzählt und es hat mich irgendwie noch fasziniert, im Operationsbereich zu arbeiten. Und nachher, klar, mit der Weiterbildung auch im Rettungsdienst, ich habe zuerst Rettungssanitäterin gemacht, hat man nachher einfach noch mal mehr Wissen, es gibt noch ein bisschen mehr Sicherheit und im Kanton Aargau haben wir kein Notarztsystem. Das heisst, es hat jemand von Aarau hat die Weiterbildung mit Anästhesie-Expertin und auch erweiterte Kompetenzen. Und das hat mich mega fasziniert. Und ich glaube, die Kombi von beidem ist wirklich, also ich würde jetzt weder das eine noch das andere messen. Ich mache auch gerne Narkose, ich bin aber auch gerne im Rettungsdienst und beides hilft mir für beides. Im OP habe ich sehr viel Struktur durch die Rettung, weil wir dort sehr nach Algorithmus sind und einfach sehr strukturiert arbeiten. Und draussen in der Rettung habe ich die Struktur, aber ich habe noch ein bisschen mehr Wissen, was ich vom OP-Bereich drin habe. Und die Kombination, finde ich, ist etwas vom Besten, was es gibt.
Nochmal zurück zur Anästhesie. Du bist Anästhesie-Expertin. Was machst du genau?
Ich arbeite mit dem Arzt eng zusammen im Operationssaal. Ein Patient, der elektiv angemeldet ist, das heisst, einen geplanten Eingriff hat, zum Beispiel ein Knie oder Ellbogen, irgendeine Operation. Der Arzt macht das Vorgespräch, das muss immer durch den Anästhesist sein, macht all die Risikoabklärungen, schaut, was der Patient für eine Krankengeschichte mit sich bringt. Dann, wenn er das gemacht hat, tun wir uns zusammen besprechen, was der Patient hat, was die geeignete Narkose ist. Manchmal kann man eine Regionalanästhesie machen. Das heisst, es wird nur ein Arm betäubt oder nur das Bein. Das ist das, was man am Rücken auch machen kann, die sogenannte Spinalanästhesie. Oder man macht eine Vollnarkose und das wird der Arzt definieren, was man genau macht. Oder es gibt auch Kombinationsverfahren. Und wir tun nachher alles vorbereiten und mit dem Arzt zusammen dann den Patienten zum Schlafen bringen, dass der gut und tief schläft, immer gut abdeckt ist während der Narkose, also während der Operation, und nachher den Patienten wieder aufwachen lassen.
Du bist dann auch dabei während der OP?
Genau. Es ist so, dass wir bei der Einleitung, das heisst, wenn es darum geht, ums Schlafen, wenn man dann vielleicht den Beatmungsschlauch muss einlegen und auch wieder beim Aufwachen, das sind Phasen, wo man immer das Zweite ist. Aber nachher, wenn der Atemweg gesichert ist, hat der Oberarzt hat meistens mehrere Säle und dann kann ich eigentlich nachher selber arbeiten. Das heisst, ich mache nachher die Narkoseführung, kann aber jederzeit fragen, wenn etwas ist. Aber wir dürfen recht selbstständig arbeiten und das gefällt mir auch sehr gut. Es ist da sehr ein grosses Vertrauen rum. Nicht nur in ARA, sondern überall von diesen Berufsgattungen zwischen Anästhesie, Arzt und Anästhesiepflege. Das ist einfach, ist wirklich ein ganz lässiges Ambiente zum Arbeiten, weil das Vertrauen gegenseitig sehr hoch ist und man sehr viel machen darf. Und darum bin ich schon auch oft allein im Operationssaal, kann die Anästhesie sauber führen und weiss aber, es ist jederzeit jemand da, falls etwas ist.
Und was sind die grössten Herausforderungen bei der Arbeit als Anästhesistin?
Jetzt speziell bei der Anästhesie ist es, gerade wenn jemand eine Vollnarkose hat, dass die Person ankommt und eigentlich 10, 15 Minuten später noch schläft. Das heisst, ich habe dann 10 bis 15 Minuten Zeit, um irgendwie das Vertrauen aufzubauen, dass sich der Patient nachher so wohl fühlt, dass er beruhigt kann einschlafen. Und das ist so ein bisschen die grösste Herausforderung. Ich kenne ja die Leute nicht schon x Tage vorher, kann ihnen sagen, es wird kein Problem, sondern dort sein, in dem Moment präsent sein, das Gefühl vermitteln, ich schaue zu ihnen, ich passe gut auf sie auf. Und es ist schon so, wenn die Patienten ruhig einschlafen, sie wachen in der Regel auch ein bisschen ruhiger auf.
Jessica, du hast vorhin schon gesagt, du kannst das eine, was du im einen Beruf machst, auch dann im anderen anwenden, das hilft dir. Was sind denn die Aspekte von einer Arbeit oder bei der Arbeit als Rettungssanitäterin, wo dir eben in der Anästhesie helfen und umgekehrt?
In der Anästhesie ist es so, dass mir die Struktur der Rettung sehr hilft, weil wir dort wirklich nach Schema arbeiten, nach Algorithmus. Aber in der Anästhesie bin ich auch mehr im geschützten Rahmen, kann ich so sagen, weil dort hat man immer mehr Manpower, mehr Kaderärzte, mehr Pflegende, mehr Leute. Also man ist an einem trockenen, sauberen Ort. Man hat Materialien, man hat Hilfsmittel, mit Videotools, wo man irgendwie einen Atemweg könnte managen. Es ist viel sicherer. Und dort kann ich sehr viel profitieren, weil ich sehr viele verschiedene Wege sehe und ich aber für mich meine Struktur habe. Und im Rettungsdienst ist es so, dass wir eben kein Notarztsystem haben im Kanton Aargau, was sehr grosse Herausforderung ist, aber auch der Grund, warum ich immer noch in Aarau bin, weil genau das mir sehr gut gefällt. Und dort habe ich die Übung, die ich habe vom Operationssaal, sprich mit Beatmungsschlauch einlegen, Blutdruckmanagement und all die schnell wechselnden Sachen, ist ein Rettungssanitäter auch absolut gefestigt und ich habe einfach noch die Zusatzkompetenz, um den Airway, um den Atemweg zu managen. Und das ist ja so, dass ich draussen darf, wenn es indiziert ist, ein Patient, der nicht mehr gut schnauft, darf eine Narkose einleiten und dort habe ich dann keinen Arzt dabei.
Darfst du selber dann fragen?
Genau. Wir haben Kriterien, wo wir es entscheiden dürfen, wenn das wir etwas machen und nicht. Es gibt ganz strenge Indikationen, um das zu machen. Das muss ganz gut überlegt sein, weil man hat vom Support her, wir haben super Tools auf dem Rettungswagen mit auch Video geführt. Das wirklich, also wir haben, der Sicherheitsstandard ist sehr hoch, aber man muss sich immer bewusst sein, dass man draussen ist und nicht einfach das Knöpfchen drücken, ich brauche schnell Hilfe. Mhm. Darum muss man sehr gut vorher überlegen, was man macht. Und das ist aber bei uns kein Problem und es wird auch geschätzt. Also das heisst, wenn ich jetzt bei einem Patienten denke, irgendwie müssen wir und doch nicht, wenn es so Fisch noch Vogel ist, dann kann man auch einfach mal eine Seitenlage machen, wenn der Patient noch schnauft und den so in den Schockraum bringen. Schockraum ist dort, wo nachher da ist und Chirurgen, die alle warten. Wirklich, das ist ein bisschen wie im Film. Und dort reisst eben auch niemand den Kopf ab, warum hast du nicht intubiert? Also, und den Beatmungsschlauch gelegt, oder? Sondern, ist gut, ja, wir sind da im sicheren Rahmen. Und ich schätze die Zusammenarbeit sehr. Es hat mir mal ein älterer Rettungssanitäter mit Anästhesieausbildung hat mir gesagt, vor ein paar Jahren, als ich noch frisch war, mit dieser Zusatzkompetenz, oder das war neu für mich damals, Jesse, der Patient wird dich dazu zwingen, wenn du musst einleiten, bei die Narkose machen. Und es ist wirklich eine Handvoll im Jahr. Und dann, wenn wir es machen, dann habe ich sicher eine gute Routine, weil ich nebenbei regelmässig im Operationssaal arbeite.
Und wie bist du jetzt dazu gekommen, Rettungssanitäterin zu werden?
Das habe ich ja vor der Anästhesieausbildung gemacht.
Ah, das ist, mit dem hast du angefangen?
Genau. Also ich habe MPA gemacht, dann Pflege und nachher Rettungssanitäterin. Und ich habe Pflege, also Rettungssanitäterin habe ich von Anfang an wollen machen. Eigentlich seit 16. Aber es geht nicht, oder? Weil nur schon wegen der Prüfung C1D1, das sind, weil die Ambulanzen so schwer ist. Und Personentransport muss man 21 sein. Da habe ich gewusst, okay, was mache ich bis 21? Ich mache eine Lehre. Da bin ich 19, da habe ich noch 2 Jahre. Soll ich einfach 2 Jahre arbeiten? Nein, ich mache noch Pflege, weil fast mit der Rettung nicht klappt. Und eben für die Anästhesie ist Pflege sowieso notwendig. Und darum, ich finde nach wie vor meinen Weg, den ich gemacht habe, würde ich gar nichts ändern. Und es war so perfekt ausgenutzt gewesen. Und dann ist für mich eigentlich nicht so eine, hat es keine Rolle gespielt, ob ich dann zuerst die Rettung mache oder die Anästhesie. Ich habe jetzt einfach zuerst Rettung gemacht, weil es dort gerade zuerst geklappt hat mit der Ausbildung. Aber für mich war klar, immer beides.
Aber du sagst schon, mit 16 war für dich klar gewesen. Wieso? Hast du jetzt Filme gesehen, Serien im Fernsehen, die du gefunden hast, das wäre es? Oder was war denn die Auslösung?
Nein,
gewesen?
Einfach die Ambulanz an sich, die mich fasziniert hat. Neumann als erstes vor Ort können sie helfen. Es ist eben, in der Schule hat sich mal ein Fingerbier abgeschnitten, wo ich wahrscheinlich 14, 15 war. Und ich wollte dort schauen und helfen, da den Verband drauf drücken und einfach dabei sein, schauen, was passiert. Und es war wirklich eigentlich schon früh klar, dass ich in die richtige Rettung wollte. Und das war meine Frage, wie komme ich dort hin?
Jessica, wie sieht so ein Tag aus als Rettungssanitäterin? Ich nehme an, ist immer alles ganz unterschiedlich, oder?
Ja, wir haben meistens 12-Stunden-Schichten. Das heisst 7 bis 7 am Tag oder 7 bis 7 in der Nacht. Wir haben am Morgen zuerst einen kurzen Rapport. Ist etwas mit dem Fahrzeug, mit dem Material, kurze Übergabe. Und nachher ist eigentlich das Wichtigste, dass wir unsere Autos kontrollieren. Das heisst, wir kontrollieren, haben wir genug Sauerstoff, ist alles Material vollständig. Dann machen wir den ganzen Check. Und wenn der gut ist, dann dürfen wir natürlich auch mal einen Kaffee trinken. Aber es hat immer noch innerbetriebliche Arbeiten. Das heisst, so Ämter wie Bestellungen oder Medikamente verräumen. Ja, oder irgendwie alle paar Wochen wird eine Ambulanz komplett rausgeputzt, auch in den Fächern. Und dann hat man einfach so ein bisschen Aufgaben, die man muss machen muss. Es kann aber auch sein, dass man ankommt und gerade raus muss, ohne Rapport, ohne Ambulanz kontrollieren. Und dann muss halt einfach die Schicht vorher halt auch immer super übergeben. Das wäre von Vorteil. Und dann ist der Tag ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass man nonstop unterwegs ist und irgendwo ein Sandwich muss nehmen und dann das noch fast auf der Anfahrt irgendwo isst. Oder es hat vielleicht manchmal auch 2 Einsätze und dann hat man wieder 4-5 Stunden Pausen dazwischen. Sehr unterschiedlich.
Wie du vorhin erwähnt hast, ich habe 2 Schichten, also auch eine Nachtschicht, also vom 7. am Abend bis 7. am Morgen. Machst du das gern?
Ich bin eine grosse Nachteule. Ich mache sehr gerne Nachtdienst, egal an welchem Arbeitsort. Und mir liegt es gut, weil ich auch sehr gut schlafen kann durch den Tag. Aber Nachtdienste haben einfach etwas Spezielles. Ob ich Nachtdienst mache auf der Anästhesie, wo wirklich nur im Spital drin ist, oder auch in der Rettung. Es ist anders in der Nacht zum Arbeiten. Die Gänge sind dunkel, es hat weniger Personal umeinander. Man ist weniger Leute, oder? Aber hilft durch das auch einander mehr. Und ja, in der Ambulanz weniger Verkehr, was auch schön ist. Ich mache sehr, sehr gerne Nachtdienst.
Und merkt man eigentlich einen grossen Unterschied bei den Einsätzen von Tag und Nacht? Ich sage jetzt einfach mal, man hört ja viel eigentlich, dass die Einsätze in der Nacht ja vor allem mit wegen Alkohol, Drogen, Massenstichereien und so weiter, was eigentlich am meisten am Tag ja nicht stattfindet.
Ja, habe ich das Gefühl, in diesen 10 Jahre Rettung, die ich jetzt im Wald habe, ist das nicht mehr so. Ich habe auch das Gefühl, also mein Eindruck war, dass früher die ein bisschen Betrunkenen, dass die mehr Ende Woche waren, ab dem Freitag und weiss, Freitag bis Sonntag. Aber inzwischen kann es am Montag, Dienstag sein, also da kommt nicht mehr drauf an, wie auch mit den Einsätzen Tag Nacht. das ist wirklich jetzt einfach durchmischt.
Und ist jetzt nicht gefährlicher, die Nacht zu arbeiten als am Tag durch? Also man hört ja viel über Aggressivität bei den Menschen, dass eigentlich Rettungssanitäter auch körperlich angegriffen werden oder verbal. Spürst du, hast du das in den 10 Jahren auch gemerkt, dass es immer schlimmer wird?
Es ist noch schwierig zu beurteilen, weil wir sind natürlich sehr gut ausgebildet, auch um gar nicht zu fest in solche Situationen reinzukommen. Das heisst, wir sollten wie vorher das können managen, dass es gar nicht so weit kommt oder uns nicht in die Situationen begeben, weil wir sind ein Rettungsdienst und nicht eine Polizei. Was ich immer sehr gut erlebt habe, ist all die Jahre der Support von der Telefonzentrale vom 144, vom Notruf 144, weil die sind die ersten, die Telefon abnehmen. Die bekommen mit, was läuft. Gehören im Hintergrund andere Leute, Schlägereien, Leute, die schreien, was auch immer. Und die haben dann schon einen relativ grossen Support, dass sie auch vielleicht Polizei schon mit aufbieten können, dass wir gar nicht erst allein gehen müssen. Oder wenn die Situation unsicher ist, mit zum Beispiel Messer oder so, sagen sie, geht bis die Strasse vorher, dort ist euer Wartepunkt. Die Polizei ist mit euch aufgeboten und geht erst, wenn die uns dann das bestätigen. Und darum kommen wir eigentlich gar nicht so zwischen in die Situationen rein. Und natürlich, wir haben die Gel-Ambulanz, sprich, wir sind nicht Polizei und die kommen dann, sind bei uns meistens ein bisschen ruhiger, die Täter oder Opfer, was auch immer. Weil wir ja wirklich eigentlich nur das Medizinische machen und nicht noch andere Sachen gross fragen.
Mhm. Hast du auch schon ganz schlimme Szenen müssen erleben als Rettungssanitäterin?
Die aggressiven Patienten, die kann ich relativ gut handeln, weil einfach gehst du in eine Rolle. Die sagen einem auch, gerade als Frau, vielleicht wüste Wörter, aber also, das interessiert mich null. Und sonst schlimme Einsätze, weil eben, es ist mega schwierig, jemand, der kein Blut kann sehen, für die Person ist es mega schlimm, wenn irgendetwas blutet. Aber dann muss ja nicht einmal noch etwas gebrochen sein. Es kann wirklich dann nur ein Schnitt sein. Und darum ist die Frage immer sehr speziell. Und die meisten denken auch, dass wir nur Schlimmes sehen, 12 Stunden lang, wenn wir unterwegs sind. Und für mich ist schlimm die emotionalen Sachen. Ich weiss noch gut einen Einsatz, wo ein Ehepärli, das um die 90 war, über 50 Jahre geheiratet, seit ewig zusammen und es ist nicht mehr gegangen, weil er musste ins Pflegeheim, oder? Und dann haben wir ihn mitgenommen auf unserer Trage und sie gibt ihm noch einen Kuss und sie hat wie wahrscheinlich gewusst, er kommt nicht mehr heim. Und dann habe ich wässrige Augen. Ich habe gedacht, oh, ja, die darf man rühlen. Und das nimmt mich viel mehr mit, wenn ich so Situationen sehe, wie wenn jemand das Bein gebrochen hat, das Bein schaut irgendwie in die andere Richtung, dann habe ich meine gute Ausbildung. Ich kann dem eine Kurznarkose machen, ich kann, dass er ein bisschen schläft, ich kann ihm die Schmerzen nehmen, ich kann das Bein wieder schienen, ich kann etwas machen. Aber dort kann ich ja wie nicht das ändern. Und das nimmt mich an mich viel mehr mit, wie die Sachen, wie die Unfälle oder so. Weil das ist eh schon passiert. Und dort kann ich einfach dann das Bestmöglichste noch machen.
Und du fährst selber auch die Ambulanz?
Richtig, ja.
Schon immer wollen?
Ja, kein Problem. Ich habe die Anhängerprüfung noch gemacht. Ich bin auch immer motiviert gewesen, das gut zu können und nicht nur hab geklebt. Darum, ja.
Aber teilweise, wenn ich im Verkehr bin und ich sehe die Ambulanzen durchfräsen, ich frage mich immer, hat man als Fahrer nicht Angst, dort einen Unfall zu bauen?
Ich glaube, Angst ist der falsche Ausdruck. Ich vergleiche es ein bisschen wie bei den Tieren oder bei einem Pferd. Oder? Angst darf man nicht haben, aber Respekt. Also, ich glaube, Respekt ist gut, das muss man mitbringen in den Arbeitsalltag. Jederzeit, sei das beim Fahren, beim Betreuen, überall. Und das ist schon so. Wir haben Vortritt, aber es ist beschränkt. Oder? Und es gibt viele Situationen, die heikel sind. Wir kommen ja von der Einsatzzentrale über, ob wir mit dem Blaulicht fahren oder nicht.
Also das entscheidet nicht ihr?
Genau, okay. Im ersten Anfahrtsweg. Wenn wir nachher vor Ort sind, entscheiden nachher wir als Team, müssen wir zurückpressieren oder nicht. Und es ist sehr oft, dass wir Blaulicht hinfahren, weil die sogenannten Stichworte nehmen, wie Bewusstlosigkeit, Brustschmerz und so weiter, die sind automatisch generieren den Blaulichteinsatz. Und dann gibt es aber auch oft, dass dann sich gar nichts rausstellt oder alles nicht so schlimm ist. Und dann entscheiden wir, wir fahren blau zurück oder nicht. Und es ist schon so, wenn wir Blaulicht fahren, wir haben Vorteile im Strassenverkehr, aber eben, wir müssen das Horn drin haben und das Licht. und über Kreuzungen Schritttempo und es ist nicht immer einfach und man darf auch nie davon ausgehen, was jetzt der da vorne macht. Als Beispiel auf einer Autobahn, wenn man in der Mitte fährt, eine Spur links, eine Spur rechts und dann gibt es sicher einen, der dann das Gefühl hat, ach, ich weiss nicht wohin und dann gleich auch noch links geht, obwohl alle anderen rechts gehen. Man muss einfach immer damit rechnen, dass einer etwas anderes macht und darum muss man schon sehr konzentriert sein immer.
Und wie ist das eigentlich als Rettungssanitäterin? Tut man als Frau genau die gleiche Arbeit ausüben wie ein Mann?
Das ist so, ja. Früher war der Anteil an Männern viel höher. Inzwischen ist es wahrscheinlich halb-halb oder sogar noch ein bisschen mehr Frauen. Wir haben super Hilfsmittel. Das heisst, wir können alles machen, was zwei Männer auch machen. Jemand, der auch wie ich etwa 60, um die 50 Kilo ist, kann gut einen 100 Kilo Patienten Stege abnehmen, weil wir haben so einen Stuhl mit einer Raupe hinten dran und die Raupe hilft uns, so den Patienten abzunehmen und darum können wir das sehr gut auch als zwei Frauen handeln.
Aber man muss schon noch fit sein, oder? Also körperlich.
Ja, fit muss man sicher sein, weil allein unser Monitor zum Blutdruck messen ist 10 Kilo. Es gibt oft Häuser, die keinen Lift haben und dann hat man den Rucksack noch und vielleicht die Sauerstoffflasche auch noch und dann muss man schon fit sein, um nur schon die ganzen Materialien immer hin und her zu tragen. Aber eben, was besser wurde, ist auch die ganze Technik. Wir haben jetzt Tragen, also unsere Barren kann man jetzt mit Knopfdruck auf und ab lassen. Ich bin auch so aufgewachsen, dass man alles hat müssen, das zweite auf und ab lüpfen. Und da bin ich einfach auch strenger gezogen worden in der Ausbildung, dass man das einfach das zweite macht und nicht schnell, nur weil es schneller geht allein, dass man sich da Zeit nimmt und das zweite lüpft. Ich habe jetzt noch nie ein Problem gehabt, aber man muss halt bewusst auf sich schauen.
Und wie ist es eigentlich, also die Notfälle der Spitäler sind ja überfüllt, liest man immer wieder, da hört man, weil die Leute wegen Lappalien in den Notfall gehen. Ist das bei euch auch so, dass die Leute anrufen und sie haben gar nichts, was wirklich schlimm ist, wo man den Notfall bräuchte?
Ja, absolut. Ich hatte schon jenste Einsätze gehabt, wo sicher nicht nötig gewesen wäre, dass die Ambulanz gekommen wäre. Wollte das gar nicht werten. Ich glaube, das Problem ist zum Teil sicher, es hat zu wenig Hausärzte. Das andere ist, dass vielleicht die Leute zum Teil das System nicht kennen in der Schweiz, wie es läuft. Oder sich nicht weiter zu wissen, also nicht weiter können helfen. Aber es gibt viele, die wegen einer Erkältung auch, wo wir ausrücken wegen ein bisschen Fieber. Und natürlich nicht mit Blau, aber wir rücken aus und brauchen Zeit für die Leute. Und ja, und dann ist es noch speziell, wenn dann die Angehörigen uns hinten nachfahren mit dem Auto, mit dem Privaten. Ja, aber eben, so, das Thema, das ist sehr schwierig, weil eben für jeden ist ein Notfall etwas anderes, was für mich jetzt noch oft kennen ist und für die Leute halt schon. Und dort muss man in Zukunft sicher ein bisschen arbeiten, weil man hat halt auch ja, Personalmangel, die Ambulanzen gestrichen werden.
Du sprichst jetzt Personalmangel an. Das ist eigentlich in diesem Beruf auch so.
Ja, überall. Also auch überall, wo ich arbeite und auch in allen Berufsbereichen ist es nicht spezifisch Rettung oder Anästhesie. Es ist eigentlich überall im Gesundheitswesen, auf der Abteilung genau, merkt man das ganz extrem. Also der Personalmangel ist da und spürbar.
Hast du dir jemals überlegt, beide Berufe aufzugeben und etwas komplett anderes zu machen?
Das habe ich schon überlegt, was es noch geben würde, was mir gefallen würde. Eben, wo ich zum Beispiel gerade mein Organisationstalent, wo ich gerne mache, mehr in den Beruf reinbringen könnte. Aber bin bis jetzt noch nicht schlüssig geworden. Und ich muss sagen, ich mache einfach bis heute beide Berufe viel zu gern. Und darum mag ich, glaube ich, an so vielen Orten arbeiten, weil ich alles, was ich mache, mache ich sehr, sehr gern.
Kann man als Rettungssanitäterin arbeiten bis zur Pensionierung? Oder ist das rein vom Körperlichen? Gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man nicht mehr arbeiten kann? Oder geht es wirklich individuell?
Meiner Meinung nach kann man das gut machen bis zur Pension, wenn man eben ein bisschen auf sich schaut, rückenschonend arbeitet und sich Mühe gibt im Alltag. Viele machen es aber nicht, viele steigen auch aus. Ich glaube, weil es Patienten gut nicht mehr sehen können. Eben, das sind dann halt die Einsätze, die es uns nicht braucht, wo vielleicht mit Betrunken oder Lappalien, wo nichts ist. Und ich glaube, die Leute werden auch ein bisschen müde wegen dem zum Teil und hören darum anders auf. Oder mögen keine Schicht mehr arbeiten. Weil man natürlich schon, gerade wenn man hochprozentig ist, muss man ein Wochenende pro Monat abdecken und so weiter. Pfingsten, Ufer, Weihnachten, das sind alles Sachen, die man im Büro nicht arbeiten muss. Und darum gibt es schon auch viele, die dann so nach 5-10 Jahren da wieder den Absprung machen. Ich für mich arbeite eigentlich noch gerne an diesen Tagen, weil es ist eben ein bisschen ruhiger und man hat dann wieder frei, wenn alle wieder am Arbeiten sind, was auch sehr schön ist.
Was machst du denn an diesen Tagen, wo du frei hast, Work-Life-Balance, um deine intensiven Jobs können zu bewältigen?
In der Freizeit habe ich natürlich den Kollegenkreis, meinen Freundeskreis, den ich pflege. Und zwar im Aargau ist der grösste natürlich, dort, wo ich aufgewachsen bin. Dann Sport und ja, mit meinem Partner natürlich die Sachen erleben, Events, unterwegs sein, reisen, kulturelle Anlässe, Konzerte. Wir sind wirklich sehr, sehr viel immer unterwegs.
Jessica, wie kannst du dich abgrenzen von deinen Einsätzen als Rettungssanitäterin? Also weißt du, dass du nicht alles mit heimnimmst und grübelst und machst und tust?
Im Alltag als Rettungssanitäterin, wenn ich Einsätze habe, dann betreue ich ja die Patienten. Ich schreibe nachher das Protokoll, gebe einen mündlichen Rapport ab, auch an die Ärzte im Spital und an die Pflege, Notfallpflege. Und dann gebe ich wie die Geschichte ab. Also ich gebe den Patienten ab, ich gebe den Rapport ab und das Schriftliche. Und dann ist das für mich wie erledigt, weil ich weiss, es wird ja jetzt weitergeschaut und der Patient ist am richtigen Ort. Und dann hat es wirklich auch schon Situationen gegeben, wo wir viel Einsätze gefahren sind und am Nachmittag um 3 vor dem Notfall kommt eine zu mir und sagt, ah, sie, meinem Mann geht es dann besser. Und ich habe so gedacht, wer ist jetzt echt das gewesen? Ja, ich weiss, es war irgendeine Angehörige gewesen, aber ich habe nicht mehr gewusst, war jetzt das der mit dem Bauch gewesen oder mit dem Bein? Oder? Und das heisst für mich, was sehr ein gutes Feedback ist an mich selber, oder, dass ich weiss, okay, ich kann das Zeug abgeben. Und das ist wirklich so, wenn man den Fall nicht noch weiter bearbeiten muss, sondern einfach, man gibt den Patienten ab, das Protokoll ab, macht im Büro noch schnell den Einsatz, den man eingibt, aber der Fall ist weg und darum kann ich das sehr gut abgrenzen. Es gibt einzelne Einsätze, wo das nicht so einfach geht. Das klingt jetzt einfach, aber bei den Standardeinsätzen geht das gut. Aber wenn das schwierigere Einsätze sind, vielleicht auch mit einer Reanimation oder Kindereinsätze, dann kann das schon sein, dass man nochmal darüber reden muss. Das ist dann in der ersten Linie, mache ich das meistens mit meinem Teamgespendli, wo mit mir am Einsatzort war. Und sonst haben wir bei uns auch noch Peer-Leute, also Leute mit einer Zusatzausbildung, die immer ein offenes Ohr haben. Und das sind nicht Leitungspersonen, sondern Teammitglieder auch vom Team. Und das ist wirklich mega lässig, weil die haben immer ein offenes Ohr. Und so kann man einfach dann nochmal über den Einsatz reden. Und mit dem Reden verarbeitet man viel, ja.
12 Stunden Dienst, risikoreiche Einsätze, auch durch die Nacht durch. Hast du das Gefühl, dein Lohn oder du wirst gerecht entlohnt für deine Arbeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, Nachtdienstzulagen jetzt in Aarau sind erhöht worden, die sind wirklich gut. Und allgemein der Nachtdienst, also, der lohnt sich schon zum machen, oder auch Wochenendzuschläge, absolut. Aber wenn man sie jetzt vergleicht, natürlich mit der Privatwirtschaft, verdienen wir sicher zu wenig. Ich habe 10 Jahre Ausbildung am Stück, oder? 3 Jahre MPA, 3 Jahre Pflege, 2 Jahre Rettung, 2 Jahre Anästhesie. Das sind 3 davon, ist ein HF-Beruf. Ist wahrscheinlich mein Einkommen im Vergleich zu der Privatwirtschaft sicher noch viel zu tief. Das ist sicher so.
Was würdest du denn für Ratschläge geben, einem jungen Menschen, der sich überlegt, eigentlich einen von diesen Berufen auszuüben?
Unbedingt machen. Also, auch Rettungsdienst ist ein sehr lässiger Beruf. Also unbedingt machen. Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ist sehr ein lässiger Beruf. Es ist sehr abwechslungsreich. Man erlebt nie das Gleiche. Also es wird einem nicht langweilig. Man hat verschiedene Herausforderungen. Man hat verschiedene Teamkonstellationen und auch gute Kompetenzen. Man darf wirklich, wenn man die Ausbildung nachher absolviert hat, hat man auch gute Verantwortung, was auch Spass macht, dann das umzusetzen im Alltag.
Und man darf Berat fahren.
Mit FB-Rosen.
Jessica, gibt es Projekte in der Zukunft, wo du dich jetzt besonders drauf freust? Gibt es irgendetwas?
Also im Moment geniesse ich das sehr, dass das mit meinen Arbeitgebern auch so funktioniert an diesen 3 Standorten, dass die alle so flexibel sind und ich überall arbeiten darf. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich jetzt aber doch in 2 Monaten gehe ich dann für ein bisschen länger in die Philippinen, wo ich ein bisschen umreisen und auch mal ein bisschen nichts machen, weil ich eben, es ist, eigentlich ist immer alles durchgetaktet, auch die Freizeit, wenn ich wer gesehen. Und dann freue ich mich auch mal auf 2 Monate nichts machen. Was sicher auch interessant wird, aber ja.
Kannst du denn? Ja. Quasi so abschalten und dann nichts machen.
Ja, das kann ich das schon. Geht. Ja, das kann ich. Sehr. Das kann ich auch sehr bewusst, ja.
Toll, dann wünschen wir dir ganz schöne Ferien, alles in Ferien, ganz schönen Aufenthalt in den Philippinen. Alles Gute.
Alles Gute und gute Fahrt in den nächsten Einsatz.
Danke vielmals.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier bei «Geschichten aus allen Schichten». Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge würdet reinhören. In der Zwischenzeit könnt ihr noch ältere Folgen nachhören. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal.